Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Max Müller hielt seinen Vortrag Vollendung, Ende und Anfang, philosophische Reflexion im Hinblick auf Martin Heidegger auf der Akademietagung Hegel, Hölderlin, Heidegger am 13. Dezember 1970 im Haus der Katholischen Akademie in Freiburg. Das Datum der Wiederveröffentlichung dieses Vortrages verbindet das Gedenken an den 100. Geburtstag Max Müllers und den 30. Todestag Martin Heideggers. Leider fehlen auf der Tonaufnahme Anrede und Eröffnung.
Nach einer Pause von 15 Minuten darf ich Sie zum Vortrag von Herrn Professor Max Müller bitten mit dem Thema Vollendung, Ende und Anfang, philosophische Reflexionen im Hinblick auf Martin Heidegger.
Einen Gang, den die einen von uns gut, die anderen weniger gut oder sogar vielleicht schlecht gegangen sind. Welchen Gang des Denkens, zu dem uns Heidegger Anlass gab, meine ich nun? Ich meine hier den Gang zum Verstehen, das Mitsein, das mit dem Ist, das wir ununterbrochen sagen, wenn wir reden oder wenn wir schweigen, ein Geschehen gemeint und gesagt ist, ein Geschehen, das nicht irgendein beliebiges Geschehen und vor sich gehen ist, sondern jenes, das in einem ganz ausgezeichneten Sinne den Namen Geschichte tragen kann. Heidegger hat von sich selbst berichtet und wiederholt erzählt, wie er nur von einer einzigen Frage, seit er philosophiert hat, geplagt war. Er schildert das in seinen eigenen Erinnerungen, wie in Konstanz, dem jungen Schüler, der damalige Stadtpfarrer Konrad Gröber, jenes entscheidende kleine Büchlein von Franz Brentano geschenkt hat über die vielfache Bedeutung des Seienden, wo dann das Polaros legetai to on in ihn hineingefallen ist als die Frage aller Fragen. Aus Anlass seines 80-jährigen Geburtstages hat keiner vielleicht so lebendig von Heidegger gesagt, um was es ihm ging, wie unser Kollege Karl Löwitt, wo er in der schönen Gabe der Heidelberger Akademie davon spricht, von der gemeinsamen Jugend- und Schülerzeit, die ihn mit Heidegger verbunden hatte. Mit Recht sagt dort Löwitt, Heidegger wollte kein neues System bauen. Er wollte nicht eine neue Epoche der Philosophie anfangen lassen. Er wollte nicht alles Bisherige durch sich selbst vollenden. Oder er wollte nicht, wie Descartes es gewollt hat, wie Kant es gewollt hat, wie Husserl es gewollt hat, einen neuen Point de Départ für das moderne Denken setzen. Er wollte nur eine einzige, eine vergessene Frage nachholen. Eine Frage, die Frage. Sie enthüllt sich ihm im Rückgang in den Grund der Metaphysik wie ein Vorwort zu einer seiner kleinen Schriften, der Grundschrift heißt. Ein radikaler Rückgang. Ja, das wollte ja auch Descartes, das wollten ja auch die anderen. Radikal auf das Erste, das Primum, das Proton, das Fundamentum in Concussum zurückgehen. Das ist das, was wir unter Philosophie als Archäologie, als dem Gang zur Archä, zum Ersten, alles grundlegenden Grund verstanden haben. Aber gerade wiederum macht es doch Verwunderung, dass Heidegger seine Polemik gerade daran immer wieder orientiert, dass die überlieferte Philosophie, an deren Ende er zu stehen glaubt, gerade die Grundfrage so gestellt hat, dass in der Stellung der Grundfrage unendlich vieles, was zu fragen ist, und besonders das eine, das fragwürdig ist, die Frage nach dem Ist, zugrunde geht. Denn die Frage nach dem Ist geht zugrunde in der Ergründung, wo der Grund uns die Herrschaft geben soll über alles Seiende. Die Herrschaft des Menschen, die durch Ergründung des Zustande gekommen sein, selber zustande kommt. Ein Zustande gekommen sein, in welcher etwas anfängt, uns Gegenstand zu werden, Gegenstand, über den wir verfügen können und so die Herrschaft des Menschen über die Erde errichten können. Es geht aber ihm in der Frage nach dem Ist zwar auch um den Menschen, aber nicht um die Herrschaft des Menschen. Er sucht auch etwas Grundlegendes, aber nicht jenen Grund, der uns ermächtigt, zu ergreifen, zu begreifen, zu benutzen. Der Grund ist nun das, was am Anfang steht. Am Anfang, als der herrscherliche Ausgang, welcher nie beiseite gestellt werden kann, weil er uns alles selbst zustellt. Sie wissen alle, wie im Anfang des Baus das Wort des Johannesevangeliums zitiert wird. Im Anfang, am Anfang war das Wort. Und wie dann als bessere Übersetzung desselben durch Faust gefunden werden soll, am Anfang war die Tat. Aber die Tat ist sie nicht, das herrscherlich hervorbringende, produzierende Wort, mit dem die Tat ihre Ausführung vorausplant. Was würde Heidegger sagen, wenn er Stellung nimmt zu diesem, im Anfang war das Wort? Er sagt, im Anfang ist das Wort. Das Wort, das nicht einfach war, sondern das neu gesprochen werden muss als immer anderes Wort, das nie gleich ist und doch auf dasselbe geht. Das Wort ist. Und das Wort ist jene neue Mitte. Jene Mitte, um die es uns geht, wenn es uns in unsere Welt geht und um uns selbst. Er hat in den berühmten Bremer Vorträgen, von denen einige in der kleinen Sammlung Die Technik und die Kehre veröffentlicht worden ist, die Frage, wie er sie stellt, gesagt. Es wird gefragt, was ist heute wirklich? Wodurch ist das, was heute wirklich ist, von welchem Sinn her nennen wir es wirklich und wahr? Und von dem her können wir sagen und das Verständnis bekommen von dem, was war wirklich, was ist im Modus des War und was sein wird im Modus der Zukünftigkeit. Es dreht sich nicht um versponnenen Rückgang in das Uralte, nicht um den utopisch-eschatologischen Vorgang in die fernste Zukunft. In der Frage nach dem Ist dreht es sich um die Mitte unseres Daseins, unserer Welt, unserer Geschichte als einem jetzigen Geschehen. Es gilt, sie ins Verstehen zu bringen, diese Mitte, sie sichtbar zu machen, also nicht auszugehen von der Utopie des Eschaton, der Vollendung, nicht zurückzugehen in den Mythos immer eines vorausliegenden Anfangs, sondern es dreht sich darum, dass wir den Aufbruch der Wahrheit in unserer Welt, ihr Aufbrechen selbst, ins Wort zur Sprache bringen. Das bedeutet, dass die übliche Weise, wie wir eine Entwicklung konstruieren, Und diese Entwicklung in das Schema von Anfang, Ende und Vollendung bringen, den eigentlichen Gang des Denkens durchaus verfehlt. Ende, Anfang, Vollendung. Das ist etwas, wo nun das Geschehen, das wir in seiner Ursprungshaftigkeit vollziehen sollen, und das allein Partner unseres Dialogs sein kann, nun objektiviert, erledigt, an eine bestimmte Stelle des Ersten, des Letzten, des Mittleren, objektiviert, verfügt, abgeurteilt, gleichsam abgefertigt wird. Wo also Geschichte durchaus zur Historie wird, eingepackt in die Stationen eines übersehbaren Ablaufs uns gegenüber, was für Heidegger bedeutet, dass hier das Geschehen als geschichtliches Geschehen verfehlt wird. Es wird gebracht in eine feste Richtung auf die Vollendung zu. Und es wird zurückgebracht in einen feststellbaren Anfang, von dem die Entwicklung auf dieses Ende hin gleichsam mit Notwendigkeit sich vollendet. Er selber würde sagen, dass er selber sich mit diesen Kategorien des Anfangs, der Vollendung oder des Endes nie selbst verstehen könnte. Er ist kein Vollender der Phänomenologie Husserls. Er ist auch nicht der, der die in der Verbindung der Metaphysik, von der er spricht, nun die klassische Metaphysik endgültig beendet haben will und damit der Anfänger einer Nachmetaphysik, eines sogenannten Seinsdenken zu sein beanspruchte, so wenig gar wie der Anfänger oder Beginner jenes wirren Gebildes, das man einstmals die Existenzphilosophie genannt hat. Wenn Heidegger aber Anstoß zu einem neuen Verstehen der Geschichte gab, wie ist dann dieses Geschehen Geschichte? Von ihm gedeutet und mit welchen Kategorien versucht er, es nun sich nahe zu bringen? Das bedeutet, sich in die Nähe dieses Geschehens selbst zu stellen, nicht in die Nähe, sondern in es selbst hinein. Die Kategorien von Vollendung, von Ende und Anfang sind Kategorien der Entwicklungsbewegung. Sie sind im Grunde genommen keine geschichtliche Kategorien. In der Geschichte gibt es sicher Entwicklungen, Vollendungsstufen, Anfänge, aber die Geschichte selbst lässt sich damit nicht begreifen. Nur Vorgänge, Elemente in ihr, nicht sie in ihrer eigentlichen Bewegtheit. Was für Kategorien benutzt dann denn überhaupt Heidegger, wenn Anfang, Vollendung, Ende nicht seine eigentlichen Grundbegriffe zur Deutung des Geschichtlichen sind? Überhaupt keine Begriffe, könnte man sagen, denn Begriffe legen fest. Sie greifen zu und sie bestimmen eindeutig. Wenn es um Geschichte als Geschichte geht, dann tauchen bei ihm Symbole auf. Symbole, die den Sinn der Geschichtsbewegung andeuten können. Nicht mehr, nicht weniger. Wie heißen diese Symbole? Wir könnten vielerlei nennen. Es tauchen Namen auf, wie die Überkommnis in Einheit mit Verbergung. Und das Zusammen von Überkommnis und Bergung ist dann der Austrag. Im Austrag zeigt sich das Ereignis. Das Ereignis ist der Gang der beiden durch die Mitte der Innigkeit, in welcher der Unterschied, wieder ein Symbol, in der Scheidung, dennoch sein Zusammen, sein Zwischen als Mitte erfährt. Diese Symbole, Überkommnis, Bergung, Austrag, Ereignis, Innigkeit, Unterschied, Das sind nun keine Entwürfe, keine Modelle des Geschichtsbegreifens und Deutens. Es sind keine Versuche, diese Bewegung, die wie jede Bewegung uns sonst entgleitet, wenn wir sie nicht zusammenhalten von einem Sinn her. Keine Modelle und Entwürfe, die Bewegung zum Stehen, zum Stand, zum Vorliegen als Ganzes, statt im Zersplittern der Teile sie entgleitet zu lassen, zu bringen. Sie sind Andeutungen, Andeutungen von Erfahrungen, die sich ins Wort drängen. Welche Erfahrung will sich gerade in der geschichtlichen Erfahrung ins Wort drängen? Wir sagten, Bewegung ist Werden. In seinem schönen, tiefen und eindrucksvollen Vortrag hat gestern Kollege Gadamer gezeigt, wie gerade für Hegel Wahrheit es nur gibt durch Werden. Wie Werden die Voraussetzung von Wahrheit und Erkenntnis ist. Auf eine etwas populare, einfache Ebene gebracht, kann man es ja auch, dass Wahrheit und Erkenntnis nur sind im Geschehen der Zusammenkunft. In der Zusammenkunft muss etwas zusammenkommen, ins Zusammen hineintreten, damit daraus dann die Wahrheit und Erkenntnis hervorkommt. Insofern ohne Werten, ohne Bewegung, nicht Wahrheit, nicht Erkenntnis. Aber Wahrheit ist das Wahrhafte, das Wahrhafte ist das Wirkliche. Ohne Bewegung keine Wirklichkeit. In seiner Deutung der frühgriechischen Physis, der Natur, wie sie die Griechen aufgefasst haben, hat Löwit in verschiedenen Büchern und Aufsätzen gezeigt, wie hier der Bewegungssinn gefasst werden kann in einem kyklischen oder Nietzsche in einem dionysischen Sinne, was auf dasselbe Phänomen der Erfahrung hingeht. Allerdings hat Heidegger und Fink in ihrem gemeinsamen Heraklitbuch einen ganz, ganz anderen Weg der Deutung dieses Phänomens der Physis einzuschlagen versucht. Aber hier bedeutet es im Kyklischen wie im Dionysischen, dass Bewegung ihre Einheit als Aufgang und Rückgang hat, in dem schlecht aufgehen lassenden und in sich zurücknehmen beständigen, dem bleibenden, verlässlichen Grunde der Natur. Die zeigt sich in der aufgehenden und rücknehmenden Bewegung als sie selbst. Ihre Selbigkeit ist die Gleichheit und nur das Zeigen ist eine Verschiedenheit, das aber auch wieder Gleichheit aufweist, indem diese Verschiedenheit sich wiederholt. Die Natur, selbst nach jener Deutung, die die aristotelische Natur in der berühmten Heideggerschen Auslegung von Physikes Agroasis Beta 1 durchführt, diese Physis des Aristoteles ist ohne die Physis der sokratischen Denker zu sein, unterschieden von der Technik der Technik. Wodurch? Durch den Eigensinn. Der Eigensinn, der aus ihr selbst hervorsteigt, allem Aufgang und Niedergang den Sinnbezug zum selbig Bleibenden der Urmutter Natur gibt und so die Wiederholung erzwingt, als sie, die allein die Macht über alles hat, die Selbstmacht, die Archä, die Herrschaft in sich selbst trägt. Nach Heideggers Interpretation ist dann die Technik gekennzeichnet, nicht durch den Eigensinn, sondern durch den Fremdsinn. Die Bewegung tritt unter die Herrschaft des Menschen. Sie wird unter die Herrschaft des Menschen gestellt. Die Dinge sind nicht Aufgang und Rückgang in dasselbe eigene hinein, sondern sie sind verfügt vom Menschen her auf den Menschen zu. Sie dienen der Vervollkommnung des Menschen an die Stelle des Kyklos, des sich beständigen Zeigens als dasselbe, tritt die Vervollkommnungsidee des Humanen, der Progress, welcher Progress erreicht wird durch die sich mehrende, steigernde Herrschaft. Das Kreissymbol wird ersetzt durch die Linie, die Linearität. Und dann gibt es schließlich jene dritte Bewegung, zum Beispiel der Episteme, des Geistes, der Wissenschaft, neben den Eigensinn und Fremdsinn tritt der Selbstsinn. Im Selbstsinn des Aktes des reinen Geistes ist alles Fremde in den Geist aufgenommen, hineingenommen, integriert, und der Geist ist um seiner selbst willen tätig bei sich. Er spielt gleichsam mit sich, nachdem alles ihm zum eigenen Spiel geworden ist und nicht mehr als fremde Macht ihm gegenübertreten kann. Der Geist zerstört nicht, er geht nicht mehr von sich weg, um sich auseinanderzusetzen mit schlechtem Andern. Alles ist bei ihm. Er ist, wie der große Boethius am Ende der Antike schließlich gesagt hat, tota simul et perfecta interminabilis vitae possessio, die augenblickliche, vollendete, hüllenlose Inbesitznahme eines Lebens, das keine Grenzen hat, weil ihm kein anderes als anderes mehr gegenübertreten kann. So vollzieht dann der Geist sich selbst, indem er sich gefüllt hat mit allem, das aus der Fremdheit befreit in das Eigentum genommen ist. Epidosis eis heauto, eine Zunahme zu sich selbst, deren Endstadium heißt die Fülle, die Vollendung. So hätten wir drei Zeichen für Bewegung. Die Wiederzeichen des Kreises, den Progress der Techne als zunehmende Herrschaft in der Linie und schließlich den Punkt als das Zeichen für den Akt des seligen bei sich sein, des gleichen Selbstseins als in sich selbst sein. Die Wiederholung ist eigentlich ohne Anfang und Ende. Beim Kreis ist es gleichgültig, wo man Archä und Telos, wo man Ziel und Beginn setzt, weil alles sich fließt. Im Progress der Linie gibt es ein Auf zu hin, vom Anfang auf die Vollendung hin. Und wenn die Vollendung geleistet ist, ist das Ende erreicht. Telos gleichzeitig als Vollendung selbst. Der Akt aber des Geistes, der kennt nicht das Auf zu hin und nicht die Wiederholung, sondern die Bewegung des zugleich wiederum von Anfang und Ende als dem Beieinander in einem. Aber mit all diesen Bewegungen ist überhaupt nicht der Bewegungssinn getroffen, den wir geschichtliche Bewegung nennen. Die geschichtliche Bewegung ist weder eine vollendete, totale Substantialität, wie es die Natur ist, die alles in sich selbst wieder hineinnimmt. Die geschichtliche Bewegung ist auch kein Gang von der Substantialität, dem Eigensinn, dem in sich selbst ruhen, der Substantia, zur Subjektivität, der Technik, der Herrschaft des Subjektes über alles andere, noch die totale Subjektivität des Geistes, wo alles nun beieinander ist und wo gleichzeitig nun erreicht ist, um mit Hegels Begriffen das aristotelische Phänomen und die Bestandsaufnahme zu kennzeichnen, dass die Entfremdung restlos überwunden ist. Bei Hegel ist die Geschichte immer Phänomenologie des Geistes. Phänomenologie des Geistes ist nicht nur in jenem Sinne Bewusstsein, wie oft ihr vorgeworfen wird, ohne den Ernst der Arbeit, der Tat zu berücksichtigen. Die Arbeit der Bildung der totalen Subjektivität setzt voraus, dass ich mit dem, was ich erkennen will, mich auseinandersetze, auch auf dem empirischen Boden selbst des Experiments, dass ich es wirklich arbeitend durchdringe und mir einfüge. Es ist der schwere Gang zur Vollendung des Bei-sich-Seins, aus dem Druck des Fremden heraus in das Spiel der Herrschaft des Selbst. Heidegger sagt nun aber, Geschichte ist nicht Entwicklung, ist nicht Entfaltung, ist doch nicht der ständige Gang zu einem vorbestimmten Ziel hin. Wir wissen kein Ziel der Geschichte. Was aber ist der diese Bewegung zusammenhaltende Sinn selbst? Diese Bewegung hat für ihn ein Beispiel, ein vorbildliches, exemplarisches Beispiel in einer Bewegung, die er gerade im letzten Jahrzehnt immer wieder hervorgeholt hat, die Bewegung der Sprache oder die Sprache als Bewegung. Die Sprache als Bewegung ist weder Natur, eigensinnig sozusagen, in der Rückkehr zur eigenen Substanz, nachdem sie gewachsen ist, aus ihr heraus. Sprache ist nicht gewachsen. Auch ist Sprache nicht Technik, sie ist nicht ersonnen, sie ist nicht fremdsinnig, sie ist kein Instrument zur Verfügung, zur Herstellung einer bestimmten Entlastung oder Vollkommenheit unserer selbst. Sie ist kein Phyomenon, kein gewachsenes und Gewächs, kein Poiumenon, kein Gemachtes und kein Gemächtes. Sie ist aber auch nicht Geist, sich selbst begreifende Subjektivität, die ja die Sprache bereits hinter sich gelassen hat, nachdem sie die Sprache restlos benutzt hat, das Wort in den Begriff und alle Begriffe in den Gesamtbegriff des Systems, der Idee, einem singularen Tantum überführt hat. Sprache spricht nicht etwas anderes primär als sich selbst, sagt er im Unterwegs zur Sprache. Sie ist in diesem Sinne nie sich wiederholend. Die Sprachen der Menschheitsgeschichte sind immer plurale Sprachen, geschichtliche Sprachen. Sie setzen neu ein, weil die zu sagende Welt immer neu zu sagen ist, weil jedes Sagen diese Welt auf einen neuen Zustand bringt, sie verändert. Auf einen neuen, nicht einen höheren Zustand. Die Sprache ist nicht fortschrittlich zu einem Ziel hin, dass sie hingeht. Sie wird nicht immer perfekter, immer vollkommener. Wenn sie sich technisch perfiziert, wenn sie immer eindeutiger wird, dann wird sie zugleich ungeheuer arm. Sie bedeutet eines, auf das sie hindeutet, und es entgleitet ihr das Ganze der Konstellation, wo ich angegangen werde, gemeinsam mit den anderen, von jenem Geschick, das ich den anderen mitteilen, so in die Wahrheit bringe, dass wir gemeinsam uns ihm stellen können. Sie ist kein immer besser werdendes Instrument. Sonst könnte man auf die Vielfalt der Sprachen verzichten, vielleicht auf die Sprachen selber und nur noch bestimmte technische Zeichen übernehmen. Sie ist Ausdruck, sagt man, aber Ausdruck von was? Von sich selbst, von jener Sage, in dem sagbar wird, was zu sagen ist, und das ist nicht dieses oder jenes, sondern das ist das Ganze in seiner Sagbarkeit selbst. Mit Sprache im weitesten Sinne wird hier nicht nur die Sprache des Wortes gemeint, sondern es ist die Sprache des Wortes, der Gebärde, des der Kunst, der Staatsgestalt, der Institution, ja aller Werke selbst. In dem Gesprochenen, was hier gesprochen ist, finden wir unsere Wirklichkeit. Dieses Gesprochene ist kein Herrschaftsinstrument, nein, es ist unser Dasein selbst. Und darum ist dieses Sprechen um seiner selbst willen. Es ist nicht einfach Leben, wir sagten, es ist nicht gewachsen, sondern es ist die frei ergriffene Welt, nicht die wachsende Natur, von uns ergriffen, weil wir von ihr angegangen sind und sie leisten müssen. Wir können sie leisten, aber wir können die Welt auch verspielen. Welt und Sprache sprechen können oder nicht schweigen, sondern aus Unfähigkeit verstummen müssen, eine Urentscheidung, vor der wir je und je stehen. Sprache spricht sich aus. Das ist ein Horizont, den Heidegger uns gerade in seinem Spätwerk gegeben hat. Sie ist aber nicht selig bei sich selbst, keineswegs, sondern sie ist eine Gestalt, die uns aus der Not in die Not bringt. Heidegger versucht das wiederum zu zeigen, indem er dem Sprechen unterlegt das eigentliche Rufen. Das Rufen ruft in die Ferne hinein, sagt er in seiner ersten Trakel-Interpretation, in der Interpretation des Gedichtes des Winterabends. Ruft in die Ferne hinein, aber sie lässt die Ferne. Aber sie nähert das Ferne, das in der Ferne steht, trotz der Ferne, an uns heran. Sie ist die Gleichzeitigkeit, ein jedes Sprechen von Ferne und Nähe. Es wird etwas nicht verbraucht, vernutzt, einfach schlechthin. Eigentum, mit dem ich machen kann, was ich will. Es wird herangebracht und ich bringe mich an es heran, indem ich es sein lasse, indem ich es in die Nähe bringe, gehe ich zugleich in seine Ferne ein. Die Sprache, das hat Gadamer auch gezeigt, ist dann Haus, Wohnung des Seins. Ein Haus und eine Wohnung, die nicht das andere einfach sich beistellt und in das Haus hineinstellt, sondern unser Wohnen, das einer Hut gebraucht im Unheimlichen, das dennoch sich jeder Behütung entzieht. Das Unheimliche kann nicht beseitigt werden, die Entfremdung nicht aufgehoben werden, sondern jedes Sprechen ist der Gang in jenes Zwischen der Mitte, zwischen Ferne und Nähe, zwischen Lassen und Nehmen, sich geben lassen und sich selbst nehmen lassen. Doch von diesem Augenblick her wollen wir wieder zur Konfrontation mit der Position Heideggers und Hegels zurückgehen. Wir haben gestern die großartige Interpretation gehört, womit muss der Anfang der Philosophie gemacht werden. Dieser Abschnitt aus der hegelischen Logik ist die dritte Vorbereitung des Anfangs der Logik. Nach Vorrede und Einleitung kommt dieser Abschnitt und dann kommt erst der Beginn. Anfang, was meint das? Anfang ist einmal das Erste, von wo die Bewegung ausgeht, also ein unbewegtes Vorher oder das bewegende Anfangende oder das Anfangen selbst, der erste Bewegungsschritt des Bewegens selbst. Heidegger unterscheidet folgendermaßen. Anfang, Anfangen. Darin liegt ein Fangen. Im Fangen ein Zugriff, im Zugriff ein Angriff. Im Angreifen liegt nun jenes Fangen, das den anderen einfangen, das heißt zum Gefangenen machen will. Im Einfangen ihn festnehmen will, im Festnehmen ihn stellen, feststellen will. Gerade das aber will die Sprache nicht allein. Das will der Begriff, der aus der Sprache hervorgeht und in diesem Hervorgang die Sprache vielleicht hinter sich lassen möchte, vielleicht auch könnte. Der Anfang ist das Prinzip. Prinzip bedeutet die Festlegung durch das Erste, durch das Begründende. Ich muss es ergründen, um von hier aus die Festlegung, und das heißt die Herrschaft des Menschen vollziehen zu können. Der metaphysische Anfang, Arche, die bleibende Herrschaft durch den Archon, und der Archon, der Herrscher ist der Mensch oder der Gott. Die Festlegung des ganzen Mundes sensibel ist, der Fülle der Werdewelt, dadurch, dass ich mich des Mundes intelligibel ist, der festen Gesetzeswelt in ihrem Bleiben bemächtige, dadurch bleibend werde und alles bleibend mache. Das Bedürfnis des Prinzips ist das Interesse, was der wahre Grund von allem sei, heißt es bei Hegel. Aber er sagt gleichsam wiederum, nicht was ist der Anfang, der logische Anfang, sondern wie erscheint der logische Anfang. Er erscheint als das Prinzip, das Prius im Gange des Denkens, das, was schon immer gewesen ist, das Ein schlechthin, das Uralte, das das Wahre ist. Dieses Uralte hat die Unmittelbarkeit, dass es vor aller Vermittlung ist, nicht mehr vermittelt werden kann. Aber gleichzeitig, und das haben wir auch gehört, ist es ja der Anfang, das Prinzip für den Gang, verweist schon auf den Gang, enthält den Hinweis auf den Gang und ein Grund, der nicht gründet und nicht durch das Gründen Grund ist, das wäre kein Grund. Es gibt nicht nur die Vorgründung des Ganges durch den Grund, sondern die Rückgründung des Grundes durch den Gang. Und so haben wir dann gestern gehört, wohin geht der Gang? Diese Frage ist die schwerste Frage. Sie geht nicht, wie uns gezeigt worden war, vom Sein zum Nicht. Denn das Sein, das der Anfang, das Leere, alles Umspannende, nicht außer sich Habende, von nirgendwoher kommende Sein, ist in seiner Leere das Nichts. Vom Sein zum Nichts kann kein Gang gehen, kann es kein Werden geben. Der Gang geht vom Sein zum Sein. Das heißt, vom Sein als Nichts zum Sein als Vollendung, von Sein zu Sein bedeutet, vom Sein als der leeren Unmittelbarkeit zum Sein als der Idee, welche nur da ist, als das Resultat, das alles resultierend in sich trägt. Vom Nichtsein zum Sein. Warum werden? Weil das Werden soll gelangen zur Vollendung. Ja, woher kommt denn das Sollen? Am Anfang die Identität von Sein und Nicht. Das ist der reine Entschluss. Die vollkommen leere Freiheit. Es gibt nichts Ursprünglicheres, Entspringen lassenderes, als dieser Anfang der Spontaneität, das zeigt schon Kant, die Kausalität, die transzendentale Kausalität aus Freiheit. Aber die absolute Abstraktheit, die grundlos und unvermittelt da ist, hat ihr Soll. Sie soll die Fülle sein, sie soll auf den Vorwärtsgang hin. Sie hat also die Fülle schon in irgendeiner Weise. Sie ist nur leer, weil sie die Entäußerung der Vollendung ist. Das Soll impliziert den Mangel, der Mangel setzt die Fülle voraus. Ich muss die Entäußerung wieder rücknehmen, rückgängig machen, sonst gäbe es kein Soll als den gebieterischen Anfang schlechthin. Und so ist das Erste das Letzte. Die sich entäußernde Fülle ist der Grund, dass aus dem Anfang der Identität von Sein und Nicht der Gang in die Vollendung als der Fülle sich als das Gesollte ergibt. Das ziehende, wirkliche Soll ist die Vollendung, ist das sich selbst wissende Ganze des absoluten Wissens. Wiederum heißt es in der Logik, das Wesentliche für die Wissenschaft ist nicht so sehr, dass ein rein unmittelbares der Anfang sei, sondern dass das Ganze desselben ein Kreislauf in sich selber ist, worin das Erste auch das Letzte und das Letzte das Erste wird. Dies allein ist jene Einheit des Unterschiedenen und des Nicht-Unterschiedenen, für die maßgebend ist die Entäußerung der Vollendung und der Fülle, in die Unmittelbarkeit des Lehrens und nun soll sein die Wiederholung. Die Wiederholung, die im Grunde genommen eine Wiederholung ist. Und darum gibt es die eine Einheit der Weltgeschichte, die Identität der Identität und der Nicht-Identität herstellt und bewirkt. Eine jede faktische Geschichte ist Wiederholung jener ewigen Geschichte der Entäußerung, die sich zurücknimmt in den Gang zu dem, was Grund der Entäußerung war, sich entäußert hat, die Fülle, die Vollendung als der wahre Anfang selbst. So gibt es in diesem Denken, kann man sagen, ohne es zu zwingen oder in ein Prokrustesbett der Deutung hineinzubringen, einen absoluten Vorrang der Vollendung. Die Vollendung ist unausweichlich. Jene Vorgabe, die für die Identität von Nichts und Sein in der Entäußerung sich vorgegeben hat, das absolute Leben ist das, was als Ziel des endlichen Lebens gleichzeitig das erste Angezielte und damit das erste Wirkende selbst sein muss. Wir hatten in der gestrigen Vorlesung auch gehört von dem berühmten spekulativen Satz gegen den natürlichen Satz der natürlichen Logik, der spekulative Satz der eigentlichen dialektischen Logik. In der eigentlichen, normalen, formalen und natürlichen Logik wird das Satzsubjekt bestimmt durch die Fülle der Prädikate. Es ist das Bleibende und die Prädikate sind das Wechselnde, die ihm zugesprochen und wieder abgesprochen werden. Aber was sind denn nun eigentlich die Prädikate? Die Prädikate sind das Allgemeine, in die die Subjekte eingeordnet werden. Die Prädikate, die Kategorien, die Ideen, die Universalien, sie sind das Bleibende, unveränderlich Dasein zugrunde liegende, das eigentliche Subjektum. Im spekulativen Satz wird das Prädikat Subjekt und das Subjekt wird ein Prädikat, denn dieses unveränderlich Allgemeine, das erscheint an den sogenannten Subjekten, die dann wieder untergehen, während das sich zeigende Allgemeine ein Bleibendes ist, ein Bleibendes zunächst leer, das sich an den sogenannten Subjekten erfüllt, und aus seiner Allgemeinheit zur Konkretheit des Konkretallgemeinen und letztlich zum Absoluten wird. Auch im spekulativen Satz ist zunächst einfach die Umkehrung der Bewegung, die sie verstehen lässt von der Vollendung im Allgemeinen, dass sich vollendet im Konkretallgemeinen und das Konkretallgemeinste, das Absolute, ist das Resultat dieser Bewegung, wo sich das Prädikat als das eigentliche Subjekt erfüllt in der Arbeit an der Vielfalt der sogenannten Subjekte, die nun in ihm dazu dienen, sein Inhalt und sein Gehalt zu sein. Die Differenz muss aufgearbeitet werden zur absoluten Synthesis, und diese Aufarbeitung geschieht im System als dem Resultat, wo schließlich das eine Prädikat, das Subjekt schlechthin ist, das absolute Wissen, das keine Einzelheit der Subjektivität mehr duldet, sondern totale Subjektivität selbst ist, also übersubjektiv, sich in keinem Einzelnen oder Personalen mehr verkörpern kann. Heidegger von hier aus gesehen, in der Sprache als Geschichte, geht einen ganz anderen Weg. Die Differenz wird nicht aufgehoben, sondern die Sprache ist das Leben der Differenz. Wir müssen nicht über die Differenz hinauskommen. Nein, wir müssen in sie hineinkommen. Wir müssen sie aus. halten. Wiederum in jenem Gedicht des Winterabends von Prage, ganz gleichgültig, ob man es hineinlegen kann oder nicht, er holt es, ob hineingelegt oder nicht, großartig heraus. Da interpretiert er den Vers Schmerz versteinerte die Schwelle. Nicht eine Synthesis absoluter Art, sondern die Schwelle trägt. Sie trägt das Unterschiedene zusammen in einem Ertragen. Ein Ertragen, das der bleibende Schmerz ist. Das Symbol des Schmerzes ist entscheidend. Der Schmerz kann nicht aufgehoben werden, er ist die Not. Die Not muss bleiben, aber sie muss gewendet werden aus einem bloßen Mangel hinein in die freie Übernahme. Die eigentliche Kategorie der Geschichte ist nicht die Aufhebung, ist nicht die Notwendigkeit der dialektischen Entwicklung, ist nicht die Vollendung, sondern ist die Übernahme des zugleich von Identität und Differenz. Die Identität der Identität und der Differenz ist keine Beseitigung, sondern ist das Ertragen in Freiheit. Ähnliches hat vielleicht Hölderlin in seinem berühmten Gedicht des Lebenslaufes gesagt, wo er vom Bogen spricht, der sich umkehrt. Es ist der Bogen des Lebens, er kehrt sich nicht um zur Natur, in der er untergeht, sondern kehrt sich um zu seiner Herkunft. Herkunft aber ist in der Deutung Heideggers zugleich die Zukunft. Das kann sie aber nur sein, wenn sie nicht Natur ist, sondern geschichtliche Herkunft. Bereits ein durch Freiheit bestimmter Boden, der aber nicht bleiben kann, sondern von dem aus neue Gestalt geleistet, übernommen werden muss, von welcher neuer Gestalt man genauso weiß, dass sie nicht bleiben kann, sondern preisgegeben werden muss. An einem anderen Satz versucht das Heidegger zu zeigen, an dem Satz aus Tragels Gedicht. Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden. Und nun zeigt er, dass hier nicht jene christliche Deutung gemeint ist, die Verschlagenheit der Seele in die Erde hinein und ihre Lösung von der Erde in den Himmel zu, sodass die Wanderschaft von der Erde wegginge. Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden. Fremd bedeutet ein nicht am festen Ort stehenbleibendes, sondern Seele ist unterwegs sein. Wohin sind wir unterwegs, fragt Heidegger in der Geschichte, auf Erden, auf die Erde zu. Wir sind immer unterwegs, denn die Erde wird zur Welt und wird immer eine neue Welt. Und ebenso genauso die Symbole. Nicht ein Ende in der Nacht, sondern der Ausdruck der Dämmerung ist doppeldeutig. Es gibt die Dämmerung der Frühe, die Dämmerung des Abends und in der Dämmerung lichtet sich etwas. Denn auch die Nacht ist nicht die Finsternis, sondern eine Weise der Lichtung, wie anders alles, woanders alles aussieht, als in der Lichtung des Tages, selbst. Wohin geht die Wanderung? Wohin geht das Fremdsein? Es geht in das Fremdsein hinein. Die Wanderung geht in das Wandern. Und im Wandern selber ist nur die Erde unsere Erde. Wiederum wird das Gedicht der Herbstseele von Tragel angeführt. Bald entgleitet Fisch und Wild, blaue Seele, dunkles Wandern, schied uns bald von lieben Andern, Abend wechselt Sinn und Bild, ein neuer Sinn der Bewegung, ein neues Bild der Zusammenfassung, die Suche des neuen Sinnes und Bildes der Erde und der Welt. Um das geht es allein. nicht um das Finden eines endgültigen Sinns, denn die Freiheit hat keine endgültige Gestalt, so wie die Sprache keine endgültige Gestalt hat. Sprache verwandelt uns selbst, indem wir die Sage, die zu sagen ist, ins Wort bringen, werden wir andere, mit uns die Welt anders und ist neu zu sagen. Die bleibende, die Einheitssprache gibt es nicht. Aus dem Sagen und dem Sprechen, aus dem eigentlichen Geschehen der doppelten Freiheit, die uns fordert und der wir frei entsprechen, gibt sich das unterwegs als unausweichlich. Der Sinn ist also in der Sprache da nur als ein die neu zu sagender. Das heißt, in der Sprache der Geschichte. Und was spricht also die Sprache? Sich selbst als Geschichte. Es ist hier das berühmte Novalis-Zitat von ihm aufgeführt, das Eigentümliche der Sprache, dass sie bloß sich um sich selbst bekümmert, das weiß niemand. Sie bekümmert sich um sich selbst nur. Sie will nicht anderes bedeuten, anderes ausdrücken, anderem helfen, Instrument sein. Denn schon Rilke sagt, Sprache ist Dasein. Sie dient nicht dem Dasein, sondern sie ist das Da unseres Seins und des Seins der Welt. Und hier zitiert dann Heidegger Stefan George, kein Ding sei, wo das Wort gebricht. Drei Momente sind bei diesem Sinn des Geschehens als einem einheitsstiftenden Sinne zu beachten. Es sind das Symbol der Überkommnis. Die Welt überkommt alles Einzelne und macht das Einzelne zum Ding, das durch das Wort ist, indem das Gefirst, das heißt die vier Momente des Weltseins der Welt, versammelt da sind. Wir könnten die Überkommnis nennen, die Inkarnation des Ganzen im Einzelnen. Vielleicht ist das der Sinn der Kunst. Aber das zweite Moment ist das Moment der Partizipation. Heidegger nennt es die Bergung. Jedes Einzelne muss sich ins Ganze hinein bergen, sich ins Ganze hineingeben, so wie das Ganze in es in der Überkommnis hineinkommt. Es ist die Bewegung des Einzelnen zum Ganzen hin. Aber das entscheidende Dritte nennt er den Austrag oder die Innigkeit im Unterschied, dass sich durch Kreuzen beider Bewegungen in dem, was wir mit einem Fremdwort nennen können, die Kommunion. Inkarnation und Partizipation sind einig in der Kommunion als dem Durchgang durch eine Mitte, die je neu ist als Aufbruch. Der Begriff des Aufbruchs tritt an die Stelle der Begriffe des Anfangs oder der Vollendung. Nur hier zeigt sich nun das, was man die Endlichkeit in vollem Sinne nennen kann, und um diese Endlichkeit des Sinnes der Welt und unserer selbst, um die Endlichkeit nicht nur des Seienden, sondern des Seins, geht es ja Heidegger. Und nur in einem Begreifen der Endlichkeit gibt es ein Verstehen der Geschichtlichkeit. Griechisch meint er, ist Sein als Anwesenheit gedeutet, Anwesenheit als Bleiben, Bleiben als Bestand. Aber dies ist nicht die eigentliche Auszeichnung des Ist. Das wäre ein quantitatives durch die Zeit sich hindurch erstrecken, die Dauer. Nicht die Dauer ist die Auszeichnung des Endlichen, des Zeitlichen und der Zeit selbst, sondern qualitativ die Intensität. Entscheidend für das Ist, dass etwas wahr ist und wirklich ist, ist die qualitative Stelle, als Stelle des Aufbruchs. Anfang ist hier Geburt und ist Beginn. In der fünften Duineser Elegie singt Rilke über die unsägliche Stelle des Umschlags. Jene unsägliche Stelle, wo das noch nicht die Bemühung, das Ontische Hinwerden umschlägt in den Zerfall und das Abwerden. Aber es gibt die Stelle, wo die eigentliche Gekonntheit, weder der Dilettantismus vorher noch die Routine nachher ist, sondern Wahrheit und Wirklichkeit der Bewegung in einer Mitte, einem Augenblick, der niemals sich halten lässt, überhaupt nicht zeitlich messbar ist und ohne die Messbarkeit als diese Mitte des Ereignisses, des plötzlich Aufscheinens, alles vorher und nachher in den eigentlichen Sinnzusammenhang bringt. Um dieses Augenblickes willen ist alles, was ist, ist wirklich, ist wahr, denn das Vorher und Nachher bekommt von hierher allein seine Wahrheit und Wirklichkeit, nicht von einer Vollendung, einer Unendlichkeit, einem Absoluten davor oder danach. Die Mitte ist die eigentliche Symbolik der Geschichte, wenn wir so sagen wollen, in einem missverständlichen Wort, die Urkategorie des Geschichtlichen vor allen Kategorien. Man kann es noch ganz kurz zum Abschluss zeigen, wenn man die Endlichkeit die Not nennt. Heidegger hat mit diesem Begriff immer und immer wieder gespielt, aber sein Spiel ist todernst. Es geht um die Wende der Not, nicht um ihre Behebung. Denn Not ist nicht Mangel. Not ist, dass das Höchste nicht bleiben kann, nicht gemessen werden kann, nicht besessen werden kann, sondern dass wir uns in diese Mitte hineingeben müssen, weil sie uns rechtfertigt und in ihr vielleicht die einzige Rechtfertigung durch den Gott geschieht, der auch in einem Augenblick und in einer Mitte in Golgatha, die nicht ein Gewesen ist, sondern dauernd, vielleicht von Gottes selbst und von uns, wieder und wieder vollzogen werden muss. Der Mensch ist Existenz, sagt dann Heidegger, Ausstand, sich hinaushalten, früher hieß es ins Nichts, aber in Wirklichkeit ist ja dieses Nichts, dieses nicht haltbare Seiende, jener rechtfertigenden Mitte, wovon her alles seinen Sinn hat. Diese Mitte steht gegen die Fülle einer integralen, integrierenden, alles hineinnehmenden Vollendung, die kommen wird. Als die unsägliche Stelle ist sie die Mitte, die zugleich Umschlag ist und diesen Umschlag bejaht, hingenommen, gelassen werden muss. Sie kennen alle das berühmte Wort und Heidegger hat das Unglück, dass alle seine großen Worte Schnellschlagworte wären, das Wort von der Kehre. Er hat deutlich genug gesagt, dass die Kehre keine Umkehr ist, weder seiner selbst noch seines Denkens, keine Conversio, keine Rückkehr zu einem früher verlassenen und jetzt wieder anerkannten, keine Reditio, auch keine Vorkehr, keine Planung für das, was kommen soll, indem man es sich sicherstellt und sich im Sichergestellten selbst sichert. Keine Prokuratio. Weder Conversio noch Reditio noch Prokuratio. Was ist die Kehre, wenn sie weder Umkehr noch Rückkehr noch Vorkehrung ist? Sie ist die Einkehr. Die Einkehr in das, was er die Innigkeit nennt. Die Innigkeit, die nicht verwechselt werden darf mit einer Innerlichkeit, mit einer Sentimentalität, sondern bedeutet sich nicht sichern in einer Vollendung und Rückkehren in einen bergenden Anfang, sondern sich aussetzen dem, was Sinn stiftet, obwohl es nicht gehalten werden kann, das aber vielleicht das Uns Haltende zeigt. Daher ist die Christlichkeit des großen Hegels, die ganz unbezweifelbar ist, eine ganz andere Christlichkeit als die Heideggers, die gar keine Christlichkeit ist, aber Christlichkeit vielleicht möglich sein lässt, wenn es so etwas noch geben sollte wie Christen. Von hierher, und damit kommen wir dem Schlusse jetzt ganz nah, ist zu sagen, dass es zweierlei Dialektik gibt. Die Dialektik der Vollendung, die großartige Dialektik Hegels. Und dann eine Dialektik, die schlechthin die Dialektik des Unvollendbaren ist. Auch diese Dialektik hat zwei ganz verschiedene Formen wiederum. Es gibt die Dialektik in der Theologie, die dialektische Theologie selbst, die das zugleich das Ja und Nein festhält, ohne aus dem Ja und Nein die Synthesis eines Überja, das man dann analog nennt, herstellen will. Es gibt aber auch eine Dialektik in dem Denken. Das ist nun dann nicht wiederum die Aufhebung des Zwischen, sondern das zugleich von Ankunft und Abschied, das sich selbst Stätte ist und nicht eine Stätte sucht, wohin es kommt. Es ist die Bejahung des zugleich von Erringung und Preisgabe der Gestalt. Und darin zeigt sich das, was eigentlich durch das ganze Denken Heideggers von der Frühzeit hindurchgeht und in allen Kehren dennoch dieselbigkeit dieses Denkens zeigt, das nun nicht mehr in einer philosophischen Frage, sondern in einer Haltung ausgesprochen werden kann. Wir nennen diese Haltung das Ernstnehmen des Todes. Der Tod lässt sich nicht überspielen. Er lässt sich auch nicht aufheben, wie ihn Platon im großartigen Phaidon aufheben wollte, weil der Geist als der gemeinsame Geist dort bleibt. Sicher, aber er bleibt nicht unverändert und bleibt nicht als unser personaler Geist. Er lässt sich auch nicht überspielen für das Individuum, denn die künftige Vollendung der Weltgeschichte im absoluten Wissen ist für die, die dem geopfert werden, bevor es irgendwie überhaupt erreicht werden kann, kein Trost. Für den Tod gibt es überhaupt keinen Trost. Er misst uns die Zeit zu und er nimmt uns die Zeit endgültig weg. Er stößt uns in die einmalige Gabe der Zeit hinein und so vermittelt er uns die Mitte des Lebens als den Ort der Wahrheit, die eigentliche Köstlichkeit des Lebens als des geschichtlichen Lebens, und wir müssen nur hoffend diesem standhalten, dass die Wahrheit des Durchgangs, die Wahrheit der Wanderung, die Wahrheit der Mitte und nicht die Wahrheit der Aufhebung sein will.
Max Müller wurde am 6. September 1906 in Offenburg geboren. 1930 wurde er mit der Arbeit Grundbegriffe philosophischer Wertlehre bei Martin Honecker promoviert. Er habilitierte sich 1937 mit der Monographie Sein und Geist. Nachdem ihm aus weltanschaulich-politischen Gründen die Ernennung zum Universitätsdozenten verweigert worden war, hielt er Vorlesungen am Erzbischöflichen Collegium Borromeum in Freiburg. Nach der Verleihung der Venia Legendi im Jahr 1945
nahm Müller eine Vorlesungstätigkeit an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg auf und wurde 1946 auf den dortigen Konkordatslehrstuhl für Philosophie berufen. Er wechselte 1960 an die Ludwig-Maximilians-Universität in München, wo er 1971 emeritiert wurde. Nach seiner Ernennung zum Honorarprofessor der Philosophischen und der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Jahr 1972 nahm er erneut seine Lehrtätigkeit auf, die er bis zu seinem Tod am 18. Oktober 1994 in Freiburg ausübte. Zu Max Müllers Werken zählt die mehrfach jeweils erweitert aufgelegte Schrift »Existenzphilosophie im geistigen Leben der Gegenwart«, Erstauflage 1949, dritte Auflage 1964, vierte Auflage posthum 1986, sowie sein umfangreicher Sammelband »Erfahrung und Geschichte – Grundzüge einer Philosophie der Freiheit als transzendentale Erfahrung«, erschienen 1971.